Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Angespannt. In der libyschen Hauptstadt Tripolis nimmt die Verzweiflung zu. An den Grenzen stauen sich die Gastarbeiter, die raus wollen. Wir fragen, was ihr Exodus für die libysche Wirtschaft heißt. Abgestraft. Die Iren bescheren der bisherigen Regierungspartei ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Wir fragen, was das ändert. Und ehrgeizig. Joseph Deiss will den UNO-Sicherheitsrat umbauen.
Mein Ziel ist es, in der Tat, die Angelegenheit in Fahrt zu bringen, das heißt, zu eigentlichen Verhandlungen zu starten. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Hier im Echo der Zeit zieht der Präsident der UNO-Generalversammlung Bilanz zur Halbzeit seines Amtsjahrs. Am Mikrofon Roman Fillinger und Ueli Zindl mit den Nachrichten des Tages.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis herrscht angespannte Ruhe. Das meldet die Agentur DPA. Geschäfte und Banken seien auch heute geschlossen geblieben. In den Schulen sei, entgegen einer offiziellen Ankündigung, nicht unterrichtet worden. Gestern waren aus Tripolis heftige Schießereien gemeldet worden. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtet heute, Gaddafis Sicherheitskräfte und Milizen hätten inzwischen auch in einigen Quartieren der Hauptstadt die Kontrolle verloren. Indien hat eine breit angelegte Evakuierungsaktion gestartet. Mit Großraumflugzeugen und Schiffen sollen rund 18.000 Landsleute aus Libyen in Sicherheit gebracht werden. Auch China fährt mit der Evakuierung von Landsleuten fort. Bisher wurden 16.000 Chinesen, vor allem auf dem Seeweg, in Sicherheit gebracht. In Bangladesch, in der Hauptstadt Dhaka, demonstrierten über 1.000 Personen für die Evakuation der mehr als 50.000 Landsleute, die in Libyen arbeiten. In Ägypten soll die Amtszeit des Präsidenten beschränkt werden. Das schlägt die Kommission vor, die eine Verfassungsänderung vorbereitet. Gemäß dem Vorschlag sollen Präsidenten künftig für 4 Jahre gewählt werden und es soll höchstens 2 Amtszeiten geben. Unter Präsident Mubarak dauerte eine Amtszeit 6 Jahre und es gab keine Begrenzung der Amtszeiten. Mubarak war während 30 Jahren Präsident Ägyptens. In Irak bleibt die größte Ölraffinerie des Landes vorläufig geschlossen. Terroristen zündeten am frühen Morgen in der Anlage von Badji eine Bombe und töteten 4 Ingenieure. Die Anlage wurde schwer beschädigt. Der irakische Ölminister sprach von einem Anschlag gegen die Wirtschaft des Landes. Iran hat offenbar weiterhin Probleme damit, sein erstes Atomkraftwerk in Betrieb zu nehmen. Das Kernkraftwerk von Bushehr sollte eigentlich noch diesen Monat ans Netz gehen und Strom produzieren. Wie die Zeitung New York Times schreibt, informierte Teheran die internationale Atomenergiebehörde IAEA, dass über 160 Brennelemente wieder entfernt werden müssten. Bei den Parlamentswahlen in Irland hat die regierende Fianna Fáil-Partei offenbar eine schwere Schlappe erlitten. Die Oppositionspartei Fine Gael dagegen massiv Stimmen gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Das hat die Befragung von Wählerinnen und Wählern ergeben. Die Stimmen sind noch nicht gezählt. Gemäß der Nachwahlbefragung kommt die führende Oppositionspartei Fine Gael auf gut 36%. Die Fianna Fáil-Partei dagegen erreichte nur noch 15% der Stimmen. In Brasilien hat ein Richter den Bau des weltweit drittgrößten Wasserkraftwerkes vorerst gestoppt. Bei dem Projekt im Amazonasgebiet seien wichtige Umweltauflagen nicht erfüllt, hieß es zur Begründung. Erst im Januar hatte die Umweltschutzbehörde Brasiliens eine Bewilligung erteilt für vorbereitende Arbeiten und die Rodung von 240 Hektar Wald. Die brasilianischen Ureinwohner, Umweltschutzorganisationen und die katholische Kirche üben seit längerem massive Kritik an dem Kraftwerk im Bundesstaat Pará. Zum Sport. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann hat an der Weltmeisterschaft der Nordischen in Oslo eine Medaille verpasst und wurde auf der Normalschanze 4. Fritz Bischoff.
Ammann platzierte sich hinter den beiden Österreichern Thomas Morgenstern und Andreas Kofler sowie dem Polen Adam Małysz. Trotz der knapp verpassten Medaille zeigte sich Simon Ammann in seiner ersten Analyse sachlich.
Mir tut es sicher leid, dass die Schweiz das wieder so muss weinen. Ich hatte selber die Situation schon gehabt und ich meine, Also, es ist ein schwieriger Tag für mich heute. Und dann kann es auch passieren, dass es einen vierten Platz gibt.
Für den Finaldurchgang qualifizierte sich Andreas Küttel. Er wurde schließlich 29. Ski Alpin, Lenze Vonn heisst die Siegerin der Abfahrt im schwedischen Åre. Ein gutes Teamergebnis fuhren die Schweizerinnen heraus. Dominik Giesin wurde 4., Lara Gut 9., Marianne Abderhalden 10., Fabienne Sutter 12. und Frenzi Auftenblatten 14. Einen schlimmen Sturz, bei dem sie sich mehrfach überschlug, überstand Nadja Kamer ohne gravierende Folgen. Im bulgarischen Bansko blieb Ivica Kostelic der 4. Weltcup-Kombinationssieg in Folge verwehrt. Der Kroate wurde lediglich 6. Der Sieg ging an den Italiener Christoph Innerhofer. Als 12. wurde der Junior Reto Schmidiger bester Schweizer. Tennis: Roger Federer verliert in Dubai den Final gegen Novak Djokovic in nur 72 Minuten mit 3:6 und 3:6. Für den Serben ist dies der 20. Turniersieg. Und zum Fußball: seit 17.45 Uhr sind in der Super League 2 Partien im Gang. Sion gegen Grasshoppers, da steht es 2:0. Und bei Zürich gegen Bellinzona steht es 1:0.
Das Wetter: am Abend setzt vom Westen verbreitet Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei rund 900 Metern. Morgen ist es oft bewölkt und es gibt weitere Niederschläge, vor allem am Jura und an den Voralpen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 600 Meter. Im Süden wird es in der Nacht ebenfalls stellenweise nass. Morgen ist es oft bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 6, im Süden bei 8 Grad. Am Montag gibt es im Westen und in den Alpen etwas Aufhellungen, bei 5 Grad im Norden und 9 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Machtwechsel ohne Wandel. Die Iren strafen die konservative Regierungspartei ab und wählen konservativ. Dann, wieso Joseph Deiss die UNO umbauen will und wieso er dafür auf Pünktlichkeit bei Sitzungen pocht. Wieso sich Schweizer Literaten mehr zur Politik äußern und wieso sie sich dafür organisieren.
Jetzt wagt sich jemand aus dem Fenster, der bekommt sehr viel Prügel, dann kann er wieder zurückgehen und kann dann der Nächste den Kopf raushalten.
Sagt der Autor Guy Kneter hier im Echo der Zeit. Doch zunächst unser Schwerpunkt zu Libyen. Das Land spaltet sich immer mehr. Im Osten beginnen die Aufständischen, die Zeit nach Gaddafi zu planen. In der Hauptstadt Tripolis und im Westen des Landes hingegen sollen sich die Aufständischen und die Soldaten und Milizionäre von Gaddafi noch immer bekämpfen, das berichten Augenzeugen. Die Zivilbevölkerung verbarrikadiert sich derweil in ihren Häusern. Viele sind verzweifelt. Auslandredaktor Robert Stähli.
Gestern hat der Gaddafi-Sohn Saif al-Islam großmäulig verkündet, die Lage in Tripolis sei, gleich wie im übrigen Lande, völlig ruhig und sicher.
Everything is calm and Tripoli is safe. Today in the whole of Libya, no casualties.
Alles sei friedlich, behauptete der Gaddafi-Sohn vor Medienvertretern. Das Bild, das er zu vermitteln versuchte, kontrastiert völlig mit der Schilderung einer Bewohnerin aus Tripolis. Es ist ein eigentlicher Hilfeschrei, mit dem sie sich heute an einem Satellitentelefon beim französischen Radiosender France Info gemeldet hat. Bitte, helft uns. Wir können das nicht mehr länger aushalten, sagt sie, die offenbar am Stadtrand von Tripolis wohnt und bei sich Freunde aus dem Zentrum aufgenommen hat, wo die Kämpfe gestern besonders blutig waren, wo es viele Tote und Verletzte gab. Die Menschen im Stadtzentrum seien nach dem, was sie in den letzten Tagen gesehen hätten, völlig terrorisiert.
Ils sont tous terrorisés. Les autres de mes amis qui habitent aussi en plein centre, elles se réfugient parce qu'ils se groupent pour la nuit parce qu'ils ont tellement peur.
Wer im Zentrum bleibe, habe sich verschanzt, weil die Kämpfe zwischen Aufständischen und Gaddafi-ergebenen Kämpfen unvermindert weitergingen. Auch in ihrem Quartier am Stadtrand sei heute geschossen worden, sagt sie France Info.
Les avions, les tirs, tout, ça passait Dieu, presque sur nos têtes.
Bitte helft uns endlich, fordert sie mit bebender Stimme. Appelliert an die Europäische Union, damit sie nicht mehr länger zuschaut und uns hier nicht wie seinerzeit das Volk in Ruanda krepieren lässt.
Robert Stähli. Die Gastarbeiter Libyens verlassen das Land in Scharen, oder sie versuchen es zumindest. Viele Ägypter und andere Nordafrikaner sind bereits auf dem Landweg geflohen. Asiaten, Europäer werden von ihren Regierungen evakuiert. Wieder andere, unter ihnen die oft illegal eingewanderten Schwarzafrikaner, sind quasi gefangen im Wüstenstaat. Ich habe mit unserem Maghreb-Experten Bert Stauffer über die Situation der Gastarbeiter in Libyen gesprochen und ihn zuerst gefragt, wieso sie sich besonders vor Übergriffen fürchten müssen.
Im Moment herrschen in Libyen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Sicherheit weder der Libyer noch von ausländischen Gastarbeitern ist im Moment garantiert. Ich denke, da wird es auch Libyer geben, die jetzt die Gelegenheit wahrnehmen, um den Besitz ausländischer Firmen zu plündern. Dazu kommt, dass einfache Arbeitsmigranten aus dem Maghreb, aus Ägypten und aus Schwarzafrika sich schon immer gefürchtet haben vor der Willkür libyscher Beamten und dass sie oft an der Grenze ausgenommen worden sind, wenn sie mit ihrer Ware, mit ihren Ersparnissen nach Hause gehen wollten. Der dritte Punkt schließlich ist, dass Gaddafi kürzlich zur Hatz auf ausländische Arbeitnehmer aufgerufen hat, auf ausländische Unruhestifter und auf solche Weise versucht, die Wut des Volks umzulenken auf ausländische Sündenböcke.
Und dieser Versuch Gaddafis, die Wut umzulenken, der hat sich ja insbesondere gegen die Schwarzafrikaner im Land gerichtet. Dabei sind die ja offenbar auch Teil seiner Söldnermilizen und die sind ihm immer noch treu.
Es weist alles darauf hin, dass ein wesentlicher Bestandteil dieser Söldnermilizen schwarzafrikanische Söldner sind aus Sahelstaaten. Es hat auch andere darunter. Es hat offenbar auch Söldner aus asiatischen Ländern und aus Europa. Gleichzeitig muss man aber klar festhalten, dass Hunderttausende, wenn nicht über 1 Million schwarzafrikanische Menschen in Libyen absolut nichts zu tun haben mit diesen Milizen und dass sie jetzt schutzlos ausgeliefert sind dem von Gaddafi aufgehetzten Mob und dass sie sich verstecken müssen, dass sie in panischer Angst flüchten müssen vor diesen Attacken.
Insgesamt rechnet man mit mehr als 2 Millionen Gastarbeiter in Libyen, ein Land, das gerade mal 6 Millionen Einwohner hat. Wieso eigentlich so viele?
Die libysche Wirtschaft war lange Zeit in einem ganz maroden Zustand und Libyen war angewiesen darauf, ausländische Fachkräfte, ausländische Firmen ins Land zu holen, um diese Wirtschaft nach der Zeit des Embargos wieder aufzubauen. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass die Berufsbildung in Libyen sehr schlecht war. Die Auszubildenden waren vor allem in ideologischer Hinsicht geschult worden, aber nicht in praktischer Berufsarbeit. Und ein dritter Faktor ist vielleicht die generelle Einstellung vieler Menschen in erdölreichen Ländern, dass man ja genügend Geld hat, um andere Leute für sich arbeiten zu lassen.
Trotzdem bei der hohen Jugendarbeitslosigkeit, die in Libyen herrscht, würde man ja eigentlich meinen, die hätten genügend eigene Arbeitskräfte oder würden die zumindest in die richtige Richtung ausbilden.
Ich denke, das libysche Regime hat diesen Mangel festgestellt, aber das lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen bewerkstelligen. Und bis dato ist Libyen immer noch angewiesen auf Fachkräfte und viele Firmen haben auch ihre Mitarbeiter, ihre Angestellten mitgenommen, zum Beispiel chinesische Firmen, die ziehen es vor, mit den eigenen Leuten zu arbeiten, als libysche Arbeiter anzustellen, die nicht als sehr seriös gelten und nicht als sehr motiviert.
Bert Stauffer, Sie haben diese chinesischen Investoren angesprochen, die riesige Infrastrukturprojekte in Libyen bauen. Wenn die jetzt gehen, da bricht ein riesiger Wirtschaftszweig weg.
Ob er definitiv wegbricht, ist schwierig zu sagen. Im Moment wird alles blockiert. Man kann nur hoffen, dass diese Infrastrukturprojekte, Autobahnen, Straßen, Spitäler, Brücken, Ölförderanlagen, Pipelines, dass das nicht alles kaputt gemacht wird, sondern dass es einfach im Moment blockiert bleibt. Falls dies der Fall wäre, wäre dies ein immenser Schaden für die libysche Wirtschaft.
Auch wenn die langfristigen Auswirkungen noch nicht bestimmbar sind, kurzfristig dürfte dieser Exodus der Gastarbeiter die libysche Wirtschaft aber lähmen.
Ich denke auf jeden Fall. Die Ölförderung, die scheint im Moment noch mehr oder weniger zu funktionieren, aber wenn all diese Fachkräfte, auch in der Petrochemie, in der Hochspannungsleitungstechnik, in der Telekommunikation, wenn all diese Fachleute jetzt aus dem Land gehen, dann dürfte die libysche Wirtschaft vor sehr, sehr schwierigen Zeiten stehen.
Informationen von DRS-Mitarbeiter Beat Stauffer. Die Iren haben gestern gewählt. Hauptthema des Wahlkampfs war die schwere Finanzkrise des Landes, die dazu geführt hatte, dass der frühere Premier Brian Cowen gehen musste. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es gibt schon Teilergebnisse und die sagen einen klaren Sieg der konservativen Opposition voraus. Martin Alliot in Dublin, wofür stehen Sie denn, diese Wahlsieger?
Es sind zwei Parteien, die mit größter Wahrscheinlichkeit die nächste Regierung bilden werden. Ein Wettbüro in Dublin, Paddy Powers, hat bereits jene Kunden ausbezahlt, die auf die Kombination von Fine Gael und Labour setzten. Labour ist eine sehr milde, angehauchte sozialdemokratische Partei. Fine Gael ist, wie Sie sagten, konservativ. Sie ist die eigentliche Siegerin dieser Wahl, kann aber keine absolute Mehrheit der Sitze zusammenkriegen. Es handelt sich um eine wertkonservative Partei, die verteilungspolitisch in der Mitte steht und sehr pro-europäisch gesinnt ist. Aber die Unterschiede zur jetzt in dieser Wahl vernichteten früheren Regierungspartei Fianna Fáil sind nur mit der Lupe zu finden.
Das klingt nicht gerade revolutionär. Gab es denn keine alternativen Kräfte, die von der offenkundigen Schwäche der etablierten Parteien hätten profitieren können?
Doch es gab diese Kräfte versprengt. Ein Merkmal der bisher vorliegenden Wahlergebnisse ist das sehr gute Abschneiden von parteilosen, Unabhängigen, von richtigen Linken, also Sozialisten. Aber das sind, auch wenn es eine größere Gruppe im nächsten Parlament sein wird, was man in Basel als Einzelmasken bezeichnen würde.
Also keine geschlossene neue Kraft.
Genau, weil man hat im Wahlkampf eigentlich darauf gehofft, damit gerechnet, dass sich aus den Trümmern etwas Neues bilden könnte. Aber es hat sich einmal mehr bestätigt, dass Irland ein ziemlich ideologiefeindliches Land ist und dass die Wähler gar nicht ansprechen würden, wohl auf eine klare, dogmatisch definierte politische Linie.
Schauen wir noch auf die Verliererseite. Die Fianna Fáil hat die irische Politik ja sehr, sehr lange dominiert. Für diese Partei ist diese Wahl ein Fiasko.
Das kann man wohl sagen. Die schlimmsten Umfragewerte haben sich erfüllt. Fianna Fáil hat seit 80 Jahren die politische Landschaft in Irland dominiert. Sie wird rund 3/4 ihrer Abgeordneten verlieren und aus dem Großraum Dublin mehr oder weniger verschwinden. Das ist noch nie passiert seit 1927. Und man sagte bisher immer, es gäbe drei Netzwerke in der Republik Irland, die tatsächlich widerstandsfähig und leistungsfähig seien. Einerseits Fianna Fáil, zweitens die katholische Kirche und drittens der gälische Sportverband GAA. Und jetzt sind zwei von diesen Netzwerken zerschlagen. Es bleibt nur der Sportverband übrig, der bis in den letzten Weiler seine Vertreter und seine Mitglieder hat. Und das wird, wir wissen noch nicht wie, den Zusammenhalt und den Kitt dieser Gesellschaft wohl nachteilig beeinflussen.
Aus Irland, DRS-Korrespondent Martin Aliot. Für sein Jahr als Präsident der UNO-Generalversammlung hat sich Altbundesrat Joseph Deiss ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, die Stärkung der Weltorganisation und ihrer Rolle als Weltregierung. Zur Halbzeit in seinem Amt zieht er hier im Echo der Zeit eine erste Bilanz. Fredrik Steiger hat mit Joseph Deiss gesprochen.
Seit der Schweizer Joseph Deiss die UNO-Generalversammlung leitet, beginnen die Sitzungen pünktlich, die Redezeiten werden eingehalten und es wird weniger schwadroniert, sondern über das geredet, was tatsächlich Thema ist.
Ich bin immer der Meinung gewesen, dass in einem Gremium, das diese hohe Bedeutung hat, diesen hohen Rang hat, dass hier Ordnung herrscht, dass man ein Programm hat, das verlässlich ist, dass man pünktlich beginnt.
Deiss räumt ein, dass das Details seien, aber eben Details mit Signalwirkung. Denn das umfassendste UNO-Organ, die Generalversammlung, in der alle 192 Mitgliedsländer vertreten sind, will wieder ernst genommen werden. Das ist auch dringend nötig.
Wenn die Generalversammlung nicht effizient genug arbeiten kann, besteht ein Anreiz für die weniger Geduldigen, die Themen anders anzupacken oder in anderen Gremien.
Das ist bereits passiert. Und zwar gerade, was die großen Fragen der Zeit angeht, die alle Länder der Welt betreffen. Überall werden Entscheidungen de facto immer stärker von einzelnen Großmächten diktiert oder in exklusiven Clubs wie der G8 oder der G20-Gruppe gefällt. Das Problem, solche und andere Vereinigungen sind, wie Deiss betont, nicht legitimiert, auch gleich für alle übrigen zu entscheiden.
Auch die G20-Staaten brauchen eine Legitimität. Und die finden sie in der UNO. Das kann nur die UNO bieten, dank ihrer Universalität, dank ihrer Charta, dank ihren Strukturen.
Deshalb muss die UNO dringend stärker werden und effizienter. Und sie muss sich wieder mehr Respekt verschaffen. Joseph Deiss sieht nach 6 Monaten erste Erfolge.
Wir haben es geschafft, eine konkrete Brücke zwischen dem G20 und der UNO-Generalversammlung zu schlagen.
Anders als noch vor einem Jahr könne sich die UNO heute einbringen, Themen für die G20-Agenda vorschlagen und die G20 kämen nach ihren Gipfeln neuerdings zur UNO, um sozusagen vor der versammelten Weltgemeinschaft Rechenschaft abzulegen über ihr Tun. Die UNO zu stärken ist nicht nur das Ziel von Deiss. Es wird in Politikerreden in Genf und in New York wortreich gefordert.
Es wird anerkannt, wieder viel stärker, dass die UNO und die UNO-Generalversammlung insbesondere der Fokalpunkt ist für die globale Gouvernance. Auch wenn dieser Drang nicht bei allen Mitgliedstaaten gleich stark ist.
Offenkundig ist das auch bei der überfälligen Reform des UNO-Sicherheitsrates, des mächtigsten UNO-Organs. Seit bald 20 Jahren wird über diese Reform debattiert. Und auch hier sind, zumindest verbal, alle dafür.
Sie finden kein einziges UNO-Mitglied, das nicht beipflichtet, wenn gesagt wird, der heutige Sicherheitsrat entspreche nicht mehr den heutigen Machtgegebenheiten.
Einig ist man sich, dass er künftig mehr Mitglieder zählen soll, dass seine Arbeitsweise verbessert werden muss. Aber wenn es darum geht, ob es neue ständige Mitglieder braucht, und wenn ja, welche, und allenfalls gar solche mit Vetorecht, dann wird es schwierig. Mehrere heutige Vetomächte, darunter die USA, sind dem Vernehmen nach resolut bei Deiss vorstellig geworden. Sie verlangten, er solle nicht allzu forsch vorgehen. Deiss formuliert es diplomatisch.
Es stimmt, dass nicht alle Mitgliedstaaten den gleichen Appetit haben auf Änderungen. Und die Vetostaaten, die sind natürlich nicht jene, die etwas dazu bekommen können. Und somit ist es auch nicht unbedingt ihre Aufgabe, die Motoren zu sein.
Doch der Freiburger will sich nicht bremsen lassen.
Mein Ziel ist es, in der Tat, die Angelegenheit in Fahrt zu bringen. Das heißt, zu eigentlichen Verhandlungen zu starten. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Wenn ihm das gelänge, wenn man nach Jahren des unverbindlichen Redens tatsächlich konkrete Verhandlungen über die Reform des Sicherheitsrats aufnehme, und zwar bereits im Herbst, dann wäre das ein respektabler Erfolg des Schweizers. Auch wenn Deiss selber nüchtern einräumt, auch diese Verhandlungen dürften dauern. Nicht Wochen, nicht Monate, sondern Jahre.
Fredrik Steiger. Und hier noch der Hinweis auf unsere Wochensendung «International». Anfang Januar erschoss ein Leibwächter den Gouverneur der pakistanischen Provinz Punjab. Der Politiker hatte sich gegen das pakistanische Blasphemiegesetz gewehrt. Er sei ein Gotteslästerer gewesen, sagte der Mörder und wurde gefeiert wie ein Held. Das ist eine beunruhigende Entwicklung, denn religiöser Fanatismus durchdringe mittlerweile die ganze Gesellschaft, die Schulen, die Medien und sogar die Armee, sagt der pakistanische Anwalt Naeem Shakir.
This extremism has seeped in our society. See, our government offices, our educational office, institutions, our media, even our armed forces, you find them everywhere now.
Pakistan im Griff des radikalen Islam. In International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, direkt nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Wo sind die Stimmen der Schriftsteller, fragte der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss vor 4 Jahren seine Kolleginnen und Kollegen. Spätestens seit Niklaus Meinbergs Tod im Jahr 1993 äußerten sich Schweizer Autorinnen und Autoren nämlich kaum mehr zu politischen Themen. Doch nun melden sie sich wieder, wie schon zu Zeiten Max Frischs, oft mit pointiert linken Positionen. Eine Gruppe um Guy Kneter und Ruth Schweikert gründete vor einem Jahr den Verein Kultur und Politik. Heute fand in Biel die erste Generalversammlung statt. Literaturredaktor Heini Vogler über das wiedergefundene politische Bewusstsein der Schweizer Literaten.
Initialzündung waren die Minarett und die Ausschaffungsinitiative. Die Autorin Ruth Schweikert ließ sich auch davon beflügeln.
Etwas zu tun, zu handeln, auch dem aktuellen Diskurs etwas entgegenzusetzen. Es gibt ja diese Polarisierung in der Schweiz und das heißt, es gibt eben immer auch diese knapp 50% der Stimmenden, nicht der Stimmberechtigten, schon gar nicht der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes, die dann halt knapp unterliegen in diversen Abstimmungen, aber es gibt sie eben auch.
Auf der Webseite von Kunst und Politik werden Artikel, Aufrufe, Stellungnahmen platziert, Unterschriften gesammelt und Aktionen lanciert. Man kann Videos abrufen, zum Beispiel diejenigen Mischa Lewinskis, welche die Ablehnung der Ausschaffungsinitiative propagierten. Auf derselben Plattform lancierte der Dramatiker Guy Kneter den Aufruf »Rettet Basel«. Innerhalb kürzester Zeit kamen Tausende von Unterschriften zusammen. Die unzufriedenen Linken und Liberalen protestierten auf diese Weise gegen den neuen SVP-nahen Kurs der Basler Zeitung. Die Grundidee des Vereins Kunst und Politik ist,
dass sich Künstlerinnen und Künstler zusammentun und sich gegenseitig stärken, also gegenseitig eigentlich Rückendeckung geben. Wenn jemand den Kopf raushält und sagt, ich bin gegen die Ausschaffungsinitiative und dazu etwas macht, dass er nicht unter dem Verdacht steht, der andere, da will sich jemand wieder profilieren und sein eigenes Werk vorantreiben, sondern dass man eigentlich sagt, jetzt wagt sich jemand aus dem Fenster, der bekommt sehr viel Prügel, dann kann er wieder zurückgehen und kann dann der Nächste den Kopf raushalten.
Guy Kneter. Die Zeit eines Max Frisch war noch vom Kalten Krieg bestimmt und es gab damals zwei Lager. Das Bürgerliche und das Linke. Trotz der neuen Unübersichtlichkeit, insbesondere was die Werte betrifft, beobachten wir heute wiederum eine analoge Konstellation. Zwei Pole stehen sich gegenüber, die neue Rechte und die um die Grünen erweiterte Linke. Wäre dies im Grunde nicht wieder eine Situation, die den politischen Diskurs der Künstler der 60er und 70er Jahre eigentlich begünstigen müsste? Autor Michel Mettler ist skeptisch. Er findet, dass Schriftsteller zuerst eine Selbstbehauptung zu bewerkstelligen hätten, eine Autorität im Stile Frischs werden müssten, bevor sie in den öffentlichen Diskurs eingreifen könnten. Die prägnante Stimme des Weltläufigen wurde ja damals von Freund und Feind gehört, während dies in der heutigen multimedialen Dauerberieselung viel schwieriger geworden sei. Außerdem seien Künstler eher Experten für Fragen statt für Antworten. Für Fragen, die das Humane schlechthin, die menschliche Existenz in ihrem Kern betreffen und nicht für wohlfeile, vereinfachende politische Parolen.
Und das ist ja gewissermaßen dem literarischen Understatement entgegengesetzt. Genau das versuchen wir ja in Texten nicht zu tun. Also wir versuchen, eine gewisse Aussagekraft zu erlangen, nicht indem wir Behauptungen nach vorne stellen, sondern durch Implikationen, durch vielleicht lakonische Mittel. Und nun sollten wir das Gegenteil tun. Und das ist eine ganz andere Abteilung des Schreibtisches.
Aber auch dieser Widerspruch ist nicht neu. Max Frisch hat diesen schon 1958 so auf den Punkt gebracht.
Man soll zum Beispiel Reden halten, wo es einem im Innersten nicht drängt. Und mehr noch, plötzlich soll man etwas zu sagen haben, bloß weil man Schriftsteller ist. So rächt sich die Öffentlichkeit dafür, dass wir sie angesprochen haben.
Max Frisch in einem Beitrag von Heini Vogler. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Roman Fehlinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.